Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Apostels Paulus an die Philipper im ersten Kapitel. Einige predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie allezeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Verhältnis des Apostels Paulus zur christlichen Gemeinde unter den Philippern war vielleicht am herzlichsten gegenüber den Gemeinden, von denen wir sonst im Neuen Testament erfahren. Es war nicht gespannt wie gegenüber anderen. Es gab keinen massiven Streit. Das Miteinander ging sogar so weit, dass Paulus sich hat unterstützen lassen von den Philippern. Das war nötig, denn der Apostel Paulus war nicht imstande, für sich selbst zu sorgen. Sonst, wenn er unterwegs war, hat er im erlernten Beruf und Handwerk gearbeitet, um auf diese Weise den Gemeinden, die er besuchte, nicht zur Last zu werden, materiell und finanziell. Nun ist Paulus gefangen genommen, unter Aufsicht festgehalten. Was daraus wird, weiß man noch nicht so ganz, aber er hat die Vermutung, dass es vielleicht auf ein Todesurteil hinauslaufen könnte. Paulus schreibt den Philippern aus der Gefangenschaft und schreibt einen Brief, in dem er keineswegs seine nun eingeschränkten Lebensumstände und Lebensaussichten irgendwie bejammerte. Er schreibt nicht irgendwie traurig und wehleidig, sondern im Gegenteil, Zitat, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Fantastisch. Der Apostel freut sich, dass es ihm schlecht geht. Und zwar deshalb, weil er feststellt, wenn ich ausfalle als Apostel, das macht nichts. Das hindert nicht, dass das Evangelium gepredigt werde. Im Gegenteil, das macht Platz für andere, die predigen. Und darüber freut sich der Apostel. Wunderschön, wenn ein Pfarrer mal krank wird, gar kein Problem, findet sich sofort Vertretung. Wunderbar, das Wort Gottes wird trotzdem gepredigt. Es fällt kein einziger Gottesdienst aus. Die Verkündigung geschieht anders. Und vielleicht so, dass das die Gemeinde neu aufmerksam macht, weil sie die gewohnte Redeweise, die gewohnten Redensarten und Geschichten eh schon kennt. Wenn man sehr vertraut ist im Umgang miteinander, dann reicht es ja, wenn der vorne den Satz anfängt und alle können im Geist zutreffend ergänzen, wie es weitergeht. Und dann ist es ganz gut, wenn so ein altbekannter geistlicher mal ausfällt, mal in Urlaub fährt oder mal nicht selber auf der Kanzel steht. Die anderen treten ein Und das geschieht in der Situation des Apostels Paulus aber noch mehr, als wenn bei uns eine Vertretung nötig wäre. Es geschieht noch intensiver. Ja, es macht geradezu den Eindruck, dass unter Druck und Verfolgung eifriger gepredigt und bekannt würde, dass das Evangelium sich stärker bezeugt und ausbreitet, als wenn alles gut geht, dass das Wohlwollen des ganzen Volkes, von dem anfangs Lukas in der Apostelgeschichte beschreibend redet, dass die Zustimmung und Zuneigung aller Menschen drumherum gar nicht das Gesündeste ist für die christliche Predigt. Die Gemeinden erleben Druck, aber das führt nicht dazu, dass sie es aufgeben, dass sie zurückweichen und dem Druck nachgeben, dass sie die Köpfe hängen lassen, sondern die Brüder reden das Wort ohne Scheu. Dass Paulus gefangen ist, das macht die anderen nicht stutzig und verzagt, sondern der Druck von außen kräftigt in diesem Fall die Gemeinde. Paulus nimmt wahr, dass die, die für ihn einspringen und an seiner Stelle bezeugen und verkündigen, das aus unterschiedlichen Motiven tun. Und das ist sehr spannend. Die Motive sind unterschiedlich. Auf der einen Seite findet sich gute Absicht, Liebe zum Apostel. Wenn der nicht kann, dann helfen wir und fassen mit an, wo er sonst getragen hat. Bemühen, dass in Wahrheit das Wort Gottes laut wird und verkündigt wird. Auf der anderen Seite fragliche Motive, Neid und Streitsucht. Es ist mir in meiner persönlichen Vorstellung ziemlich fremd, dass ich mir denken könnte und möchte, dass jemand, um einen anderen zu ärgern, besonders schön predigt. Kann man sich das denken? Dass ein Pfarrer seine Arbeit deswegen so ordentlich macht, weil er irgendwie sich abarbeitet an den Kollegen, die dann etwas im Schatten stehen? Wenn ich drüber nachdenke, dann ist das eine Sünde, von der ich mich nicht pauschal und nicht komplett auf einmal freisprechen möchte. Das kann passieren, dass Ehrgeiz beigemischt ist, dass einer bestimmte Bereiche seiner Arbeit deshalb oder auch deshalb fleißig und extrem sorgfältig versieht, um es den anderen zeigen zu können. Am Jahresende berichten wir über das, was geschehen ist in den Gemeinden, und dann schielt man so ganz behutsam nach rechts und nach links, wie es nebenan aussieht, wie die anderen wohl zurechtgekommen sind. Und ich merke, dass das Amt des Superintendenten eigentlich noch eine größere Reife verlangt und nötig macht, als ich bisher bei mir entdecken kann, dass ich eigentlich noch nicht so weit bin, die Berichte aller Kollegen aus dem Bezirk auf den Schreibtisch zu kriegen. Es lässt sich gar nicht abschalten. Man vergleicht mit dem, was hier sich entwickelt, mit dem, was man selber tut. Paulus spricht das aus, als wäre es gar nichts Besonderes. Und das ist eine Stärke in diesem Abschnitt an den Philipperbrief. Vielleicht kann er das, weil die sich sehr gemocht haben und einander persönlich sehr nahe waren. Da braucht man dann nicht hundertprozentig geschützt zu reden von dem, was man wahrnimmt. Predigt des Evangeliums, um den Kollegen in der Gefangenschaft ein bisschen zu ärgern. Na, was soll's, sagt Paulus. Das macht nichts. Ist willkommen. Die Motive können sein, wie sie wollen, wenn nur Christus gepredigt wird. Ein bisschen Ehrgeiz und Wettbewerb unter den Kollegen wird doch nicht schaden, wenn es uns dazu bringt, dass wir unsere Arbeit besser machen. Wenn es uns anspornt, fleißiger, gewissenhafter, sorgfältiger unterwegs zu sein. Die Menschen, die Paulus ärgern wollen, die ihm Trübsal bereiten wollen, die erreichen dieses Ziel nicht. Der Apostel ist zu abgeklärt dafür, dass man ihn damit kränken und erwischen könnte. Christus wird gepredigt. Darauf kommt es ihm an. Wenn er selber kann, wenn Paulus imstande ist und die Freiheit hat, dann predigt er natürlich Christus und nichts anderes. Wenn er nicht kann und andere tun es, andere springen in die Bresche, andere ersetzen ihn, dann freut er sich darüber. Wunderbar. Dann ist er in Gefangenschaft und kriegt aber durch Nachricht von außen mitgeteilt, der Weg der Kirche ist so nicht aufzuhalten. Die Predigt geht weiter und greift um sich. Auch im kleinsten Pfarrkonvent sind die Motive unterschiedlich. Aber es geht nicht um Motivforschung. Es geht nicht darum, dass wir unsere Gewissen womöglich noch mehr prüfen, was uns eigentlich antreibt, sondern was der Antrieb ist, ist völlig klar. Menschen sollen in den Himmel kommen. Deswegen ist Paulus unterwegs. Deswegen hat Christus seine Apostel in Dienst genommen und in Bewegung gesetzt. Das ist Aufgabe der Kirche bis heute und über diesen Tag hinaus, bis der Herr Christus wiederkommt in Herrlichkeit. Menschen sollen in den Himmel kommen durch den Glauben an Jesus Christus. Und da das nicht beschränkt ist auf die hier Anwesenden, da die Zahl noch nicht komplett ist, nach allem, was wir wissen, deshalb ist es nötig, dass Menschen bereit sind zum Zeugnis und zur Predigt. Ganz schlicht auszurichten, was der Herr der Kirche ausgerichtet haben will. Ganz schlicht weiterzusagen, was uns von unserem Gott, von unserem Heiland bekannt ist. Ganz einfach den Geist wirken zu lassen durch das Gotteswort, das wir mit anderen teilen können. Die Motive können wir hintanstellen. Warum wir das tun, außer weil Christus es befohlen hat. Es tut mir persönlich ganz gut, wenn ich gelegentlich unterwegs bin und mich dabei erwische, dass ich die Botschaft von Jesus Christus weitersage, dass ich Zeugnis von meinem Gott und meinem Glauben gebe. Dann sitze ich auf dem Rückweg im Auto und denke, ich mache gerade, was ich soll. Das kann ich leider nicht von allen Tätigkeiten im Pfarramt uneingeschränkt in gleicher Weise sagen. Manchmal mache ich Sachen, von denen andere wollen, dass ich sie tue, manchmal mehr, manchmal weniger gern. Aber gelegentlich ist das so, dass tatsächlich durch unser Wort, durch unser Zeugnis die Sache Christi weiter getragen und weiter verbreitet wird. Die Motive sind ganz egal. Hauptsache, Christus kommt weiter in dieser Welt. Klare Worte, wie die des Apostels Paulus hier, befreien von dem Zwang, alles andere verdrängen zu müssen. Wir dürfen es mit uns aushalten, so wie wir unterwegs sind als Christen. Manchmal mit fröhlichem Herzen und manchmal in Schwäche. Manchmal eher ängstlich und manchmal getrost, dass Christus durch sein Wort wirkt. Wir müssen nichts verdrängen von unseren Motiven, aber wir dürfen uns freuen daran, dass Gottes Wort weitergeht. Die Verkündiger, die Zeugen persönlich, sind wichtig, aber sie sind nicht so wichtig wie der, um den es geht. Nicht, dass wir von uns was weitergeben, schließt anderen den Himmel auf, sondern dass wir die Botschaft von Jesus Christus ausrichten. Das heißt, das, was ich anderen mitteilen darf als Christ, das geht nicht von meinem Vermögen ab, sondern da hebe ich ab vom Konto meines Herrn, vom Konto des himmlischen Vaters. Und das ist wunderbar. Christus soll verherrlicht werden. Was heißt das? Christus soll verherrlicht werden. Das geschieht am Karfreitag, überraschenderweise. Das geschieht in der Kreuzigung des Herrn, so dass Danebenstehende plötzlich merken, was da los ist. Als Jesus stirbt, als deutlich wird, wie er sein Leben als Mensch in dieser Welt beendet, am Karfreitag, da gibt es ein Hinrichtungskommando. Und das wird, wie sich's gehört, befehligt von einem nicht besonders hohen Offizier. Dass der Sympathisant der Christen sei oder der Jünger Jesu oder wie immer man das nennen will zu der Zeit, da ist er unverdächtig. Er schaut zu. Er gibt Acht, dass alles fachgerecht und ordentlich geschieht. So ein Kommando kann nur einer führen, dem das nicht den Appetit verdirbt, was er damit ansehen muss, der genügend hartgesotten ist. Und der steht da und plötzlich öffnet sich ihm die Erkenntnis. Und plötzlich sagt er, dass eigentlich alles vorbei ist. Der war Gottes Sohn. Das ist nicht einer wie alle anderen. Da wird etwas deutlich und erkennbar, wer Jesus wirklich ist. Und das ist das Problem, Jesus zu erkennen, der Jünger und derer, die es werden wollen und auch derer, die es nicht werden wollen, zu allen Zeiten. Die 12 sind mit Jesus unterwegs, aber verstehen sie deswegen, wer er ist und was er ihnen sagt? Man kann die Evangelien lesen als eine Aneinanderreihung von Missverständnissen, von Kleinglauben und Unglauben, von Verständnislosigkeit, ja von Auflehnung der Jünger gegen das, was Jesus sagt und tut. Und wir tun nicht gut daran, auf die Apostel nach diesem Zeugnis der Evangelien mit dem Finger zu zeigen. Außer wenn wir uns bewusst machen, wenn ich auf einen mit dem Finger zeige, dann zeigen 3 Finger auf mich zurück, mindestens. Ich würde es nicht besser begreifen. Ich kann es nicht besser begreifen. Aus eigener Kraft schon gar nicht. Es ist bis heute die Frage, wer ist dieser Jesus Christus für uns? Ein vorbildlicher Mensch? Ein Religionsstifter? Gottes Sohn? Unser Herr und Heiland? Es geht darum, dass er verherrlicht wird, deutlich gezeigt, erkennbar gemacht als der Herr, der leidet, damit wir verschont bleiben, der stirbt, damit wir leben, der Gottes Zorn auf sich nimmt, damit wir unter der Liebe Gottes bleiben in Zeit und Ewigkeit, der ohne Sünde ist und der meine Sünde am Kreuz trägt und sühnt. Es geht darum, dass klar wird, wer dieser Jesus Christus ist. Das ist seine Verherrlichung, bis er selbst kommt in Herrlichkeit. Dann wird er sich anders erkennbar machen, als wir es bezeugen und ausrichten können. Dann wird es keine Missverständnisse mehr geben. Dann wird unübersehbar sein, wer er wirklich ist. Schon jetzt und auch durch uns soll deutlich werden, was wir von ihm sagen und ausrichten können. Und wenn Christus so verherrlicht wird, egal von wem, egal wie, egal ob mit vollständiger theologischer Ausbildung oder mit irgendwie zusammengefundenen, vom Geist geschenkten Worten, egal ob in gesetzter, klarer Rede oder wie immer wir es tun können, Christus soll erkennbar werden. Wenn das geschieht, dann geht alles zum Heil aus. Das ist die Gewissheit, in der Paulus seine Gefangenschaft aushält. Das kann auch unsere Gewissheit sein. durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Paulus spitzt es noch etwas zu, am Ende des Abschnitts mit dem Satz, Christus ist mein Leben. Und der Konsequenz, wenn Jesus Christus mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn. Wie kann das sein? Paulus ist sich klar darüber, dass der Tod überwunden ist durch den Heiland, dem er angehört. Dass Christus nicht einfach so gestorben ist, sondern dass mit Christus unser Tod ein Ende gefunden hat. Und das heißt, das Leben hat hier noch ein Ende und eine Grenze. Aber wir wissen schon, dass wir den Weg weitergehen, dass wir diese Grenze überschreiten werden, weil Christus uns einen neuen Weg gebahnt hat, über Sterben und Tod hinaus. Weil wir zu unserem Herrn gehören, nicht nur hier und jetzt, sondern auch in seiner ewigen Herrlichkeit. Und das heißt, worauf Paulus zugeht, ist, dass er selber erfahrbar, spürbar Teil wird der Herrlichkeit des Lebens in Christus. Und das ist ein Karrieresprung, den Paulus in der Tat vor sich sieht und auf den er sich freut. Und deshalb ist er gelassen. Gelassen gegenüber dem, was Menschen vielleicht noch mit ihm anstellen werden. Gelassen, wie sein Prozess ausgeht. Gelassen, welches Ende sein Leben nehmen wird. Weil ihm von vornherein klar ist, es ist kein bleibendes, kein endgültiges Ende. Christus ist und bleibt das Leben des Apostels und jedes Christenmenschen, jedes Menschen, der hier mit Christus schon unterwegs ist. Er überlässt uns nicht dem Tod, der Vernichtung und der Auflösung, sondern er erneuert unser Dasein, er ruft uns neu ins Leben in seiner Herrlichkeit. Mein Gewinn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.